Früher waren wir sicherlich noch so die Exoten, wo viele, bevor sie zu uns an die Stände gekommen sind oder mit uns gesprochen haben, nach rechts und links geschaut haben, ob sie dabei auch nicht beobachtet werden.
Die Rotation aus KI. Also ich sage nicht, dass wir in einer Bubble sind, aber wenn man sich die Charts einfach anschaut, früher oder später muss es zu einer Konsolidierung kommen. Also wir glauben, dass viele der Altcoins sich von diesem Bärenmarkt nicht erholen werden.
Ich glaube, da können wir noch eine Reihe mehr an noch irrelevanteren und noch unbekannteren Chains aufzählen.
Für viele Chains sieht es eher schlecht aus.
Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crypto Nerds Experts Podcast. Ich habe mir wieder eine spannende Firma geschnappt, mit der wir heute drüber sprechen, was passiert am Markt, was sind überhaupt Krypto-ETFs und ETPs, was ist da der Unterschied und was ist so der Ausblick in dem aktuellen Bärenmarkt, wo geht die Reise hin? Und da hätte ich mir niemand Besseres vorstellen können als jemand von 21 Shares, dem Krypto-ETP-OG aus Europa. Und ich habe nicht nur eine Person bekommen, sondern direkt die doppelte Packung Kompetenz. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es ist tatsächlich auch der erste Podcast mit zwei Gästen in unserer Expert-Session, also auch ein totales Novum und Highlight. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Einmal Adrian Fritz und Oliver von 21 Shares. Hi zusammen.
Hallo Erik, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten wie immer in unser Format rein und wollen erstmal so ein Stück weit verstehen, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr überhaupt in Krypto gestartet? Und ich würde sagen, Olli, magst du anfangen?
Gerne, gerne. Bin schon ein bisschen länger im Finanzbereich tätig, habe irgendwann mal im Private Banking gestartet, weil ich glaube, das ist so ein ziemlich guter Start, um erstmal mit Kunden und vor allem mit Private Banking, High Net Worth Kunden ins Geschäft und in Austausch und in die Diskussion zu kommen. Also war ein guter Start. Dann war ich 15 Jahre lang bei einem großen institutionellen Asset Manager, bei JP Morgan Asset Management. Und dann kam nach einer kurzen Pause die Möglichkeit, bei 21 Shares im Kryptobereich zu arbeiten, was ganz spannend war. Du hattest gefragt, wann ich dazugekommen bin. Relativ spät, da war der Bitcoin-Kurs natürlich schon relativ hoch, nämlich 2020. Und dann einfach, wie so häufig, viel gelesen, über Freunde dazugekommen. Fand das Thema sehr, sehr spannend. Und es war auch einfach eine neue Asset-Klasse, weil ich sag mal, das ist auch die erste Asset-Klasse, die wir alle von Anfang an mehr oder weniger live erleben. Ich sage immer gerne, wenn wir mit Kunden beispielsweise sprechen, als wir auf die Welt gekommen sind, gab es Aktien schon lange, es gab Renten schon lange, Gold seit 5000 Jahren oder mehr. Und Bitcoin, Krypto und Co. ist halt wirklich eine Asset-Klasse, die wir alle so ziemlich von Anfang an mitverfolgen und auch jetzt täglich sehen können, was draus wird. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, ist tatsächlich eine ganz spannende Art der Erzählung. Habe ich so selber noch gar nicht genutzt, werde ich jetzt aber demnächst wahrscheinlich übernehmen. Sehr super. Spannend. Adrian, gerne zu dir.
Ja, mein Background auch eher im Finanzbereich. Habe viele Jahre im M&A, Merger and Acquisitions Bereich gearbeitet, in der Unternehmensberatung, im Investment Banking und eben im Consulting. Aber hatte immer eine Faszination und Interesse am Kapitalmarkt, an den Finanzmärkten. Und Krypto war einfach immer so die spannendste Nische. Und dementsprechend habe ich mich vor 5 Jahren dazu entschieden, das Vollzeit zu machen und bin dementsprechend bei 21 Shares gelandet. Wie ich zu Bitcoin gekommen bin, ja, eine dieser Stories leider. Ich habe Bitcoin das erste Mal 2011 entdeckt. Damals war der Kurs noch bei $2 noch was mit einem Kollegen, als ich noch ein Student war. Fand ich das Thema ziemlich spannend. Habe dann auch meinen Stiefpapa nach Geld gefragt, um in dieses dubiose Internetgeld zu investieren damals. Und eine Woche später ist ein großer Exchange gehackt worden. Ich habe 80% verloren, habe den Rest verkauft und hatte so meine erste große Lehre daraus gezogen.
Was damals Mt. Gox? 2011? Warte mal. Was Mt. Gox oder wen hat
das? Das war ein anderer, das war der so der erste Bullenmarkt, das war kurz vor Mt. Gox, genau.
Okay. Ja.
Also 2013 dann habe ich dann endlich investiert, viel zu hoch. Es hat eine Weile gedauert, bis mein Stiefpapa mir ein bisschen Taschengeld gegeben hat und das habe ich dann auch größtenteils verloren. Aber ja, dann 2016 wieder in das Thema eingestiegen mit Ethereum, immer dann am Markt gewesen und ja, seit 5 Jahren jetzt das Ganze auf der professionellen Ebene. Aber wie man sich denken kann, habe ich damals zu wenig gekauft und dementsprechend bin ich heute immer noch hier.
Ja, hätte Blockchain-Kette und damals
genau.
2013 zu hoch eingestiegen zu sein, kann man sich heute auch irgendwie gar nicht mehr wahrscheinlich
ja, vorstellen. Bei $1,000 sowas, bei $1,000 und dann bei 1.300 oder so ist es eingekracht und dann auch beim ersten Sturz verkauft.
Ja. Steuer, Tax Loss Harvesting. Ja,
genau, das war die Strategie.
Ja, sehr cool. Olli, du warst ja 15 Jahre bei JP Morgan im klassischen Asset Management. Was würdest du so sagen, was sind so die wesentlichen Unterschiede damals und heute? Also was ist so für dich anders, was ist besser, schlechter und wie siehst du auch so ein bisschen so diese institutionelle Adoption von Kryptowerten?
Also anders würde ich sagen, ist auf der einen Seite vieles, auf der anderen Seite doch wieder nicht so vieles, weil es ist, die Hülle ist ja sehr, sehr ähnlich. Also vorher war es der klassische Vormantel, alles, wo du das Wörtchen vorhinten dran schreiben konntest. Dann kamen so nach und nach im Laufe der Zeit kamen die ETFs dazu und jetzt bin ich bei einem ETP-Anbieter. Das heißt, davon ist es relativ ähnlich, was natürlich ein riesengroßer Unterschied ist. Meine Asset-Klassen waren vorher Aktien, Renten, Multi-Asset, Liquidity, Hedgefonds, der ein oder andere illiquide Fonds etc. Und jetzt ist es halt eine komplett neue Asset-Klasse. Also sprich, meine Lernkurve ist extrem steil angestiegen, seitdem ich bei 21 Shares bin und mit einer neuen Asset-Klasse. Was gleich geblieben ist, ist eine Vielzahl meiner Ansprechpartner oder meiner Kunden in Deutschland, mit denen ich weiterhin zu tun haben darf. Das freut mich natürlich besonders. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch viele neue Kunden, die eben mit dem Thema Blockchain, Krypto etc. zu tun haben, dazu bekommen. Das heißt, für mich war es sehr, sehr spannend, dass ich meine alte Welt behalten konnte, mein Wissen und mein Netzwerk mitnehmen konnte, aber auf der anderen Seite auch eine neue Welt mitbekommen habe. Und was natürlich ein großer Unterschied ist, was aber in beiden Häusern viel Spaß gemacht hat, JP Morgan natürlich ein riesengroßes, international tätiges Haus und dann eben zu einem viel kleineren Tech-Startup. Und vor 4,5 Jahren, als ich angefangen habe, war das natürlich noch um Längen kleiner als heute. Aber das macht es auch sehr spannend, weil man einfach, ich sage immer gerne, früher war es ein sehr fokussiertes Arbeiten und jetzt ist es wirklich ein 360-Grad-Rundumblick fast.
Wie viele Personen wart ihr damals, als du eingestiegen bist, Oliver?
Oh, ich weiß nicht genau, ich würde mal sagen so 50, 60 und jetzt sind wir so bei knapp um die 90.
Ja, okay, ja, spannend. Adrian, du bist als deine aktuelle Rolle ist Chief Investment Strategist. Da fragt man sich von außen natürlich erstmal, was steckt da so dahinter? Was ist da letzten Endes die klassische Rolle? Also was würdest du sagen, wie unterscheidet sich diese Rolle von einer klassischen Fondsgesellschaft? Ich meine, es ist natürlich auch alles viel, viel volatiler. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie bist du bei 21 Shares gestartet? Wie ist deine aktuelle Rolle? Und wie war es vielleicht damals, wo du gestartet bist?
Also damals, als ich dazu gekommen bin, war ich noch Teil des Research Teams und später dann auch habe das Research Team einige Jahre geleitet und dann kam so der Übergang in meine neue Rolle als Chief Investment Strategist. Und im Grunde genommen ist es so die Schnittstelle zwischen dem Kryptomarkt, also Research, unseren Produkten und eben unseren Kunden. Und ja, meine Aufgaben sind meistens, ja, wichtige Entwicklungen eben im Kryptomarkt einzuordnen, Investmentthesen zu generieren und die dann eben so zu übersetzen, dass es auch wirklich traditionelle Investoren, Banken oder Vermögensverwalter verstehen. Und dementsprechend, das geht von Marktanalysen und Research über Produktideen hin zu Gesprächen mit Kunden, Medien und Regulatoren. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist natürlich die Asset-Klasse selber. Es ist eine Asset-Klasse, die sich sehr schnell entwickelt. Es passiert sehr viel, natürlich auf der regulatorischen Seite, aber auf der technologischen Seite. Und dementsprechend muss ich die ganze Zeit up-to-date sein. Könnte das auch niemals ohne mein Team machen, weil sich die ganze Asset-Klasse so weit ausbreitet. Und letztlich natürlich auch sehr viel Education wie wir es nennen. Ja. Sprich, es gibt so viele Missverständnisse, so viele Fehleinschätzungen bezüglich dieser neuen Asset-Klasse. Und dementsprechend versuchen wir halt traditionellen Investoren, sich langsam ranzutasten.
Ja, ich denke, Aufklärung ist ja genau das Thema, was wir auch mit dem Podcast machen wollen. Ich bin selbst auch auf Börsentagen unterwegs, also so traditionelle Finanzinvestoren, teilweise auch deutlich grauhaarig, die Großteil der Investoren, die dort unterwegs sind. Und da führt man eigentlich die spannendsten Gespräche, weil du da sehr oft herausbekommst, so, was sind denn jetzt eigentlich die Vorbehalte, ja, und warum investieren sie nicht da rein? Und ich finde, da lernst du viel, viel mehr, als wenn du im Ökosystem bleibst. Ja, viele fragen mich ja immer, warum machst du das überhaupt? Ja, du bist ja derjenige, der dann nochmal die Leute bekehren muss, die vielleicht eigentlich gar keine Lust drauf haben, aber ich sage, naja, ich glaube, denen fehlt einfach nur der Zugang und die Griffigkeit und dass das doch seriös sein kann mit den richtigen Anbietern, mit den richtigen Ansprechpartnern. Und das ist ja auch was, bis ihr da gerade die letzten Jahre zeigt und was ihr auch aufbaut mit 21 Shares. Ja, also von daher, wichtiges Thema, spannendes Thema, definitiv. Ja.
Können wir zu 100% unterschreiben, weil letztendlich bieten wir ja Lösungen an für Leute, die einen Anlagebedarf haben und die das Thema spannend finden. Ja. Und deswegen, genau wie du es beschrieben hast, muss man natürlich auch verstehen, was die Wünsche sind, was die Bedürfnisse sind und ganz viel, du hast es gerade gesagt, Aufklärung machen. Ja. Weil ich sage immer, Interesse ist der Start von allem. Das heißt, wenn du interessiert bist und dich mit der Asset-Klasse beschäftigst, wenn du vielleicht ein erstes Investment tätigst und du hast es dann anders im Blick, als wenn es nur als To-Do auf deinem Schreibtisch liegt, dann hast du natürlich ein ganz anderes Interesse, Einblick und dann bist du auch schneller bereit, ein Investment zu tätigen, was dann hoffentlich letztendlich ja auch in die gewünschte Richtung läuft.
Ja. Und Oliver und ich, wir lieben halt die Schnittstelle auch, würde ich sagen. Weil wir sitzen natürlich, auf der einen Seite sind wir auch sehr viel auf traditionellen Events unterwegs, auf irgendwelchen ETF-Veranstaltungen, wo wir meistens eher als Exoten angesehen werden, weil wir natürlich die exotischsten Underlyings haben, die exotischsten Vermögenswerte. Auf Krypto-Events ist es anders, da sind wir eher die traditionellen Player, weil am Ende des Tages sind wir auch ein klassischer Asset-Manager, aber es ist immer ganz wichtig, ganz lustig, die Dynamik zwischen den beiden Welten.
Ja, spannend. Lass uns mal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von 21 Shares sprechen, gerade auch für die Personen, die euch eventuell noch nicht so gut kennen. Ich hatte eben schon gesagt, ihr seid so die ETF, ETP Pioniere, OGs in Europa. Ich meine, ihr habt 2018 den ersten ETP rausgebracht an der Schweizer Börse. War natürlich keine unbedingt ganz so gute Zeit, könnte man jetzt von außen vermuten, mit einem Bärenmarkt. Wie verrückt war denn damals so diese Idee? Und das war ja noch lange bevor die Amerikaner sich dafür geöffnet haben, die ganzen Großen jetzt drauf gesprungen sind auf das Thema. Und wer waren so die ersten Investoren, die überhaupt an das Thema so geglaubt haben? Was war da so die Zielgruppe?
Ja, es würde ich sagen, relativ einfach erklärt. Unsere beiden Gründer wollten für ein Family Office investieren und haben dann gemerkt, dass ein direkter Einstieg, also ein Wallet zu eröffnen, Geld irgendwo auf eine Blockchain zu überweisen, Private Keys selbst zu verwahren, ist für Privatpersonen machbar und ist auch möglich und wird ja auch nach und vor gemacht, aber für institutionelle Anleger einfach sehr unpraktisch gewesen. Ja. Es war nicht einfach, es war nicht transparent, es gab viele Probleme. Und dann haben sich die beiden gedacht, wenn wir für ein Family Office nicht investieren können, können alle anderen es da draußen auch nicht. Und das war praktisch der Start gewesen für die Idee, 21 Shares zu gründen. Und da auch war das Ansinnen, wir machen es so einfach, so transparent und so günstig wie möglich, dass institutionelle Investoren da auch rein investieren können. Und so kam es dann eben auch zu der Hülle, die so einfach wie möglich sein sollte, also ein ETF oder sprich in unserem Fall ein ETP. Und warum ist es die Schweiz geworden? Weil die Schweiz damals, du kannst dir vorstellen, etwas über 8 Jahre zurück, da war das Thema natürlich noch weniger publik, als es heute ist. Und da war einfach die Schweiz, man hat ja damals auch so ein bisschen gesagt, das Silicon Valley für Krypto in Europa damals schon. Also das heißt, die Schweiz war dem ganzen neuen Thema sehr, sehr offen gegenüber. Ganz wichtig, die Schweizer Börse, die SIX, hat uns auch gesagt, ihr könnt hier eben Produkte, also sprich ETPs, auflegen, was ja auch nicht unwesentlich ist, sonst hätten wir kein Produkt gehabt oder keine passende Hülle, in die man investieren kann. Und last but not least, die Schweiz ist immer noch ein angesehener Finanzplatz und deswegen fiel dann damals nach vielen Gesprächen mit anderen Ländern von unseren Gründen die Entscheidung eben für die Schweiz.
Damals dann natürlich mit 21 Shares im Namen versteckt sich schon, dass ein sehr starker Fokus in Richtung natürlich Bitcoin damals war. Wo habt ihr euch da jetzt weiterentwickelt? Was gibt es noch für Assets, die ihr dort in euren ETPs abbildet? Und an die Hörerinnen und Hörer, wir reden gleich nochmal darüber, was der Unterschied zwischen ETFs und ETPs sind, aber lass uns erstmal kurz drüber sprechen, fernab von Bitcoin, was sind weitere Assets, in die aktuell investiert und warum?
Sehr, sehr gerne. Und wenn wir es nochmal zurückverfolgen, auch der erste ETP, den wir aufgelegt haben, war ein Basket, also ein Fünfer-Basket, Top 5 nach Marktkapitalisierung, um diversifiziert die Möglichkeit zu haben, in das spannende Thema Kryptoassets zu investieren. Du hattest gesagt, 21 Shares kommt natürlich vom Bitcoin, von der maximal auszugebenden Menge. Und in dem Namen steckt aber sehr viel drin. Also was wir machen, was wir lieben und was eben unser Hintergrund ist. Und wir sind inzwischen, sage ich mal, recht fleißig gewesen. Wir sind so bei knapp um die 60 ETPs. Warum so viele? Oft fragen uns Kunden immer, ja, reichen denn nicht auch 5 oder 6? Und da sagen wir, naja, das ist relativ einfach. Du interessierst dich für diese 5 oder 6 und dein Nachbar oder dein Wettbewerber oder ein anderer Investor interessiert sich halt für andere 5 oder 6. So dass wir sagen, wir wollen in jeder Marktphase für jeden Anlegertypen das richtige Produkt haben. Also sowohl der möglichst diversifiziert anlegende Investor, der ein Basket einfach haben will, um zu sagen, ich habe das ganze Thema in meinem Portfolio, der soll genau so ein Produkt finden wie der Spezialist, der vielleicht in Krypto schon sehr, sehr lange unterwegs ist, der jetzt dieses Jahr Hyperliquid sehr, sehr gut findet und der sagt, ich will darauf einen ETP kaufen, der auch börsengehandelt ist, der transparent, einfach und günstig ist. Und genau der soll natürlich auch ein passendes Produkt bei uns finden.
Aber natürlich vom Angebot, wir haben das breit gefächerste Krypto-ETP-Angebot weltweit. Natürlich haben wir mit dem Basket und mit Bitcoin angefangen, aber über die Jahre, wir haben ja mittlerweile über 50 Produkte und das Ganze ist von den Blue Chip Altcoins, von Solana, von Ethereum bis hin zu mehr Nischenprodukten wie Uniswap, Hyperliquid, Jido, also da haben wir eine ganze Bandbreite an Assets, die wir eben offerieren. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich auf den Investorentyp an und was die genau suchen. Aber wir wollen eben ein Angebot für jedermann haben. Aber unser Name ist 21 Shares, die Anlehnung an Bitcoin, weil wir natürlich auch starke Bitcoin Gläubiger sind und dementsprechend auch das im Namen verewigt haben und uns auch als institutioneller Partner für das erste Bitcoin-Exposure positionieren möchten.
Ja, gerade wenn man so zurückschaut, ich meine 2018, wenn man darüber nachgedacht hat, komm, wir bauen jetzt so ein Investment-Produkt, dann ist es natürlich naheliegend, das größte Asset zu nehmen, das bekannteste Asset zu nehmen und sich daran auch anzulehnen. Also von daher ist es natürlich für mich nachvollziehbar, woher der Name kommt, woher die Origin der Marke kommt. Aber das war natürlich noch eine Zeit, da war BlackRock und die ganzen Großen natürlich noch nicht investiert und ihr wart sehr, sehr früh damit draußen. Ja. Was würdet ihr sagen, was hat sich jetzt so die letzten 6, 7 Jahre verändert in dem Space? Wie seht ihr da die Adaption von gerade traditionelleren Investoren? Ich meine, Olli, wir hatten auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Jetzt kommen so langsam die Sparkassen, Volksbanken mit verschiedenen Produkten auf den Markt. Also ich glaube, wer es jetzt immer noch nicht davon gehört hat, der hat es halt, glaube ich, ganz verpasst oder hat die letzten Jahre unterm Stein gelebt. Ja. Wie nehmt ihr das gerade so wahr, was gerade am Markt passiert, wenn es um institutionelle Investoren oder eher auch traditionellere Investoren geht? Sind die alle jetzt aufgewacht? Ja. Kommt da jetzt die große Flut oder wie nehmt ihr das wahr?
Wir arbeiten dran, gemeinsam mit unseren Kunden und Investoren. Und du hattest ja gerade schon einen großen Teil gesagt. Adrian hat es auch sehr schön eben formuliert. Also früher waren wir sicherlich noch so die Exoten, wo viele, bevor sie zu uns an die Stände gekommen sind oder mit uns gesprochen haben, nach rechts und links geschaut haben, ob sie dabei auch nicht beobachtet werden. Und inzwischen ist es so, wir sind halt spätestens seit der ETF-Zulassung in den USA im größten Wertpapiermarkt der Welt. Jetzt ist es wirklich eine Asset-Klasse. Und jetzt hat auch jeder verstanden, dass das Thema nicht wieder in 2, 3 Jahren verschwindet, sondern das Thema ist da. Und wie bei jeder anderen Asset-Klasse auch, muss man sich jetzt halt einfach damit beschäftigen. Wenn man danach sagt, das passt für mich oder meine Kunden nicht, alles fein. Ja. Aber ich glaube, man kommt jetzt nicht mehr drum rum zu sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will nichts damit zu tun haben. Und ich will es auch noch nicht mal verstehen, denn wir hatten vorhin gesagt, Interesse ist der Anfang von allem. Ja. Und ich behaupte immer noch, schaut euch das Thema an und eine Stunde reicht schon, sprecht eine Stunde mit uns und danach werdet ihr es vielleicht nicht gleich gleich lieben, aber ihr werdet es auf jeden Fall gut finden, weil es wirklich spannend ist, ja, weil es ein Zukunftsthema ist und wie gesagt, weil es nicht wieder verschwindet. Und die ersten Kunden waren, wie du dir vorstellen kannst, sicherlich die, die am einfachsten rein investieren konnten, die vielleicht schon eine Tech-Affinität hatten und damit auch Krypto eben sehr früh sehr spannend fanden. Also ich sag mal Family Offices natürlich, unabhängige Vermögensverwalter, Private Banks, wo Kunden einfach gesagt haben, liebe Bank, ich habe mein Konto und Depot hier, kauf mir das bitte. Das waren sicherlich so die ersten Kunden von uns gewesen und die ersten Investoren von uns gewesen.
Aber ab welcher Größe könnte ich jetzt als Privatinvestor bei euch in eure Fonds investieren oder ETPs investieren?
Theoretisch sage ich mal, die Bank mit dem kleinsten Sparplan oder mit der kleinsten Sparplangröße ist ein Euro. Also das heißt, du kannst einen Sparplan in unsere Produkte bei deiner Bank abschließen ab einem Euro.
Okay, ja, spannend. Jetzt haben wir eben schon viel über ETP, ETF gesprochen. Ist, glaube ich, so ein Thema, was der eine oder andere nicht ganz so schnell versteht. Spätestens mit dem BlackRock ETF ging dann auch bei uns in der Community ganz oft die Fragen rum, wie kann ich jetzt in den BlackRock ETF investieren, wie kann ich das machen, ja, lasst uns da vielleicht nochmal kurz drauf eine Erklärung geben, was der Unterschied eigentlich zwischen einem ETF und einem ETP, warum kann ich ja so einen echten Bitcoin ETF wie aus den Staaten von BlackRock gar nicht kaufen hier in Europa, also erklärt das vielleicht mal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer.
Gerne. Ist auch nicht so einfach in der Tat mit den ganzen vielen Begriffen. Relativ einfach ist es, wir sind ein Schweizer Unternehmen in der Schweiz. Da gibt es nur den Überbegriff ETP, Exchange Traded Product. Also es hat eine ISIN-Kennnummer, wird an der Börse gehandelt, ist ein börsengehandeltes Wertpapier. Sehr, sehr einfach. In Deutschland gibt es dann wieder unterhalb des ETPs die Unterscheidung zwischen ETF, ETN und ETC. Also Exchange Traded Fund, Exchange Traded Note und Exchange Traded Commodity. Und was man davon komplett trennen muss, ist der US-ETF, weil der anders aufgesetzt ist als der europäische ETF. Beispielsweise ist es nicht möglich, in Europa in den ETF, was ja ein Fund ist, der breit diversifiziert sein soll, 100% nur ein Asset zu investieren. Also wir hätten keinen ETF auflegen können, nur mit 100% Bitcoin. Deswegen ist die Hülle für uns in der Schweiz als Schweizer Haus der ETP. Relativ einfach, Exchange Traded Product. Der US-ETF, der kann im Gegensatz zum europäischen ETF auch in ein Asset investieren. Der ist aber nur in der USA handelbar. Also das heißt, wenn man den haben will, müsste man Zugang zu US-Börsen haben. Man hätte eine andere Verwahrstelle etc. Und das ist auch mal das Spannende, wenn wir mit Kunden sprechen, die sagen, ja, jetzt gibt's ja in den USA ETFs. Wann können wir denn sowas hier haben? Wann kommt sowas hier? Und da sagen wir, es ist gut, dass ihr bei uns seid, weil wir bieten schon seit über 8 Jahren die Möglichkeit. Es heißt halt einfach nur ETF.
Ich glaube, auch ein gutes Beispiel ist Gold. Also in Europa gibt es auch keine Gold-ETFs. Das sind Gold-ETCs, Exchange Traded Commodities, weil genau die gleichen Kriterien eben hier anfassen. Sprich, es ist keine Diversifizierung da, es ist nur ein Asset und dementsprechend ist es ein ETC. Und unsere Produkte sind im Endeffekt sehr, sehr ähnlich wie die Gold-ETCs eben aufgebaut, alles 100% physisch hinterlegt. Natürlich gibt es hier kein Tresor, wo die Goldbarren aufbewahrt werden, sondern es gibt einen Cold Storage für die Private Keys der Crypto-Assets, aber von der Struktur eben genau gleich.
Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Ganze ist bei euch physisch besichert. Was gäbe es da dann quasi, was nicht physisch besichert ist? Wie machen das andere Anbieter? Und was für Vor- oder Nachteile hat das Ganze für Investoren und Investoren?
Ja, ich fange einfach mal an, Adrian, dann kannst du gerne nachlegen und ergänzen. Also das Wichtige ist, wir sagen unseren Investoren, wenn es zu 100% physisch hinterlegt ist, heißt es, ist ja zu 100% physisch im Hintergrund da. Es gibt auch noch sogenannte synthetische Produkte, wo du praktisch ein Versprechen bekommst, dass es bei Auszahlung da ist oder wo es reingeswappt wird oder ähnliches. Das machen wir nicht, weil wir uns von Anfang an bei den Krypto-ETPs entschieden haben, dass das wirklich zu 100% physisch im Hintergrund vorhanden ist. Warum? Weil es natürlich eine gewisse Art von Sicherheit gibt. Und Adrian hat es ja auch gerade schon erwähnt, die Gold-ETCs, die man kennt, das war auch so ein bisschen das Vorbild für uns, wo wir gesagt haben, wir legen es sehr, sehr ähnlich dazu auf. Also wenn wir in Deutschland als deutsches Haus gestartet werden, dann wäre unser Produkt unter dem Namen ETC. Das wäre, glaube ich, die praktikabelste Hülle. Und wenn es wirklich zu 100% physisch im Hintergrund vorhanden ist, hat man damit natürlich eine gewisse Sicherheit, dass es eben nicht nur ein Versprechen ist, dass man es wieder bekommt, sondern dass es auch wirklich zu 100% im Hintergrund vorhanden ist.
Mhm. Willst du da noch was ergänzen, Adrian? Oder?
Nein, er hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Wie gesagt, der Gegensatz wären eben diese synthetischen, hier gibt es Tracker, die werden oft über Swaps oder Derivate eben der Bitcoin-Preis wiedergespiegelt, aber im Endeffekt stehen dort keine physischen Bitcoin dahinter. Die Nachteile sind hier...
abstrakt, ne? Physische Bitcoin, wenn man das so hört.
Ja, ist auf jeden Fall abstrakt. Aber bei diesen synthetischen ist es oft so, dass die aus der Bilanz der Bank oder der Gegenpartei eben emittiert werden und dementsprechend hat man hier ein größeres Gegenparteienrisiko. Und bei den physisch Hinterlegten hat man eben immer diesen Gegenwert dahinter. Und dementsprechend ist es uns sehr, sehr wichtig, dass alle unsere Produkte hier 100% physisch hinterlegt sind.
Ja. Was bedeutet das? Natürlich gibt es viele, die schon länger auch im Space unterwegs sind. Was passiert denn eigentlich, wenn Assets, keine Ahnung, wenn 21 Shares mal pleite gehen sollte, wovon wir jetzt alle nicht ausgehen, aber you never know, das ist ja dann immer so die Investorenfrage, was passiert dann mit meinem Geld? Ja, und wenn das zu physisch besichert ist, was bedeutet das dann in diesem Kontext?
Ja, hatten wir auch gerade schon so nebenbei mit erwähnt, gibt natürlich den ein oder anderen feinen Unterschied zwischen ETF, ETP, ETC etc. Und einer ist beispielsweise, dass der ETF ein zum Sondervermögen zählt, also im Insolvenzfall praktisch geschützter wäre, als das der ETC oder der ETN ist. Da hast du praktisch eine Inhaberschuldverschreibung ohne Zins und die bildet dann halt eben Index ab oder in unserem Fall halt eben den Bitcoin oder ähnliches. Wie haben wir jetzt dieses Risiko trotzdem begrenzt, indem wir sagen, jetzt wird's ein bisschen technisch. 21 Shares ist praktisch ein SPV, also ein Special Purpose Vehicle, wo unsere knapp 60 Anlageprodukte und die Kundengelder drin sind. Und damit haben wir dieses Manko, was es gibt beim ETC gegenüber dem ETF, also dass es kein Sondervermögen ist, haben wir dadurch eben in Richtung Null gefahren, dass wir sagen eben 21 Shares, wie gesagt, ist ein SPV, wo nur diese 60 Produkte und die Kundengelder drin verwahrt sind. Wenn wir insolvent gehen würden, wovon wir nicht ausgehen etc., wie gesagt, wäre der SPV 21 Shares was anderes, weil beispielsweise Adrian und ich, wir bekommen einmal im Monat unser Gehalt von einem anderen Unternehmen, das wird nicht von 21 Shares gezahlt, sodass wir das wirklich getrennt haben.
Also es ist wie so ein Silo, wo das ganze Geld reingeht. Ich und der Oliver sind in einem Häuschen nebendran. Wenn das Häuschen zugrunde geht, dann steht das Silo trotzdem noch da mit den ganzen Kundengeldern. Und dort gibt es dann auch Versicherungen oder einen sogenannten Collateral Agent, der im Endeffekt Zugriff auf dieses Silo hat und dementsprechend bei einer Liquidierung die Kundengelder zurückzahlen kann. Und so haben wir eben das Ganze minimiert das Risiko und dementsprechend auch nochmal die Wichtigkeit dieser 100% Besicherung.
Das ist natürlich gut zu hören, ja. Gerade all diejenigen, die schon mal eine Pleite von der Börse oder im Unternehmen im Kryptoumfeld mitgemacht haben, wird das natürlich auch nochmal so ein Punkt sein, zu sagen, okay, es ist auf jeden Fall ein gutes Setup, es ist trusted und falls was passiert, kommen wir trotzdem noch an unsere Gelder. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, die ganzen Exchanges machen ja auch mit ihren Proof of Reserves jetzt immer mehr in die Richtung, ja, und zeigen, dass sie, wenn mal es hart auf hart kommt, auch Gelder haben, mit denen sie gewisse Hacks sozusagen wieder füllen können. Bybit hatte ja seinen Hack letztes Jahr und hat die Gelder wohl aus internen Gewinnen relativ schnell sogar wieder recovered, die 1,5 Milliarden. Mhm. Also Geschäft scheint gut dazustehen, kann man da, glaube ich, an der Stelle sagen. Ja, genau. Thema ETPs und physisch besichert. Da gibt's immer wieder die Fragen, in Deutschland haben wir ja zum Glück noch die Haltefrist, mal sehen, wie lange das noch der Fall ist und was sich da politisch tut, da tun wir auch gerade einiges, zumindest dagegen, sofern wir es noch können, ja, und engagieren uns dort, mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht, aber beim ETP ist es da tatsächlich wirklich so, dass ich, wenn ich das über ein Jahr halte, danach auch die Gewinne steuerfrei vereinnahmen kann. Ist das so?
Zwei Voraussetzungen, also die Antwort ist ja, zwei Voraussetzungen dazu und wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen. Du musst natürlich als Voraussetzung für Bedingung 2, musst du natürlich erstmal physisch zu 100% investieren, weil dann kannst du in deinen Wertpapierprospekt reinschreiben, dass du eine physische Auslieferungsoption hast, also sprich, dass wenn ein Investor seine Bitcoin, seine Ether oder was auch immer ausgeliefert haben will, dass wir es ausliefern würden. Und ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil der Gesetzgeber, alles wie du gerade erläutert hast, Stand heute, muss man sagen, der Gesetzgeber sagt, ob du Bitcoin jetzt selber hältst oder ob du einen ETP von 21 Shares hast, die ihn dir ausliefern würden, dann ist es steuerlich noch gleichgestellt. Okay. Und du hattest ja gerade die Frage schon angesprochen, ob das geändert wird. Ich würde mal sagen, wir warten da einfach mal ab. Also ich habe in meiner Laufbahn schon mehrfach gehört, dass man das vorhatte. Und ich habe auch mal gehört, dass 80% der Dinge, über die man sich Gedanken macht, gar nicht wirklich eintreten. Deswegen, wir schauen es uns natürlich an, ist ein wichtiges Thema. Aber wir warten mal ab, wenn es dann letztendlich soweit ist, dann können wir weiterschauen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also wenn du zu 100% physisch investiert bist und wenn du die auch ausliefern würdest, dann sagt der Gesetzgeber, wie gesagt, Stand heute, ob du sie physisch in Anführungszeichen selber hältst oder ob du einen ETP hast, der es dir ausliefert, dann ist steuerfrei und damit nach 12 Monaten eben auch der ETP gleichgestellt, also auch nach 12 Monaten steuerfrei.
Zumindest in Deutschland, ja. Österreich ist auch wieder nochmal eine andere
Betrachtung. Ja, richtig. Also alles nur Deutschland.
Wenn wir aus Österreich haben, muss man da nochmal mit dazu sagen. Ja, okay.
Berechtigt, ja.
Diese Möglichkeit der physischen Auslieferung, wie seht ihr das in der Praxis? Weil ich würde jetzt mal sagen, ja, diese Möglichkeit ist da und ist gegeben, aber die Investorentypen, die bei euch investieren, denen ist ja eher das sichere Setup, es kümmert sich jemand drum, es managt jemand und denen sind ja die physischen Bitcoins, damit sie sie besitzen und selber haben im Zugriff, gar nicht so wichtig. Wie oft kommt so dieser Fall vor, dass das tatsächlich physisch ausgeliefert wird oder ist es halt nur quasi so diese Statute, die erfüllt sein muss?
Wir schmunzeln alle drei schon, weil die Antwort ist genau, wie wir es alle vermuten. Ja. Also jetzt in den 4,5 Jahren, wo ich dabei bin, und ich glaube, seitdem wir auch das gesamte Setup haben, ist es nicht einmal vorgekommen, zumindest in Deutschland nicht. Ja. Wir haben viele, denen das Thema wichtig ist. Warum? Weil sie sagen, wenn irgendwas passiert oder wenn ich es ausgezahlt haben möchte, dann muss die Möglichkeit bestehen. Aber wie gesagt, in der Praxis die ein oder andere Anfrage, aber niemand hat es wirklich tatsächlich sich ausliefern lassen.
Und natürlich die Frage, die sich jetzt viele auch stellen, wenn ich in so einen Fonds oder ETP investiere, dann kommen ja da auch gewisse Kosten mit auf mich zu, gewisse Managementkosten. Es wird da immer vom TER gesprochen, also Total Expense Ratio, also totale Kosten dessen, was ich dort habe. Wie sieht das bei euch aus? Was ist da die Kostenstruktur und was muss ich da als Kunde an euch dann dementsprechend zahlen für die Sicherheit und das Management, was ihr dann für mich übernehmt?
Auch relativ einfach. Also wir haben sehr, sehr günstigen Einstieg. Beispielsweise, wenn ich unser Bitcoin-Produkt nehme, da sind wir bei schlanken 10 Basispunkte, die wir als TER, also wie du gerade ausgeführt hast, Total Expense Ratio haben. Das ist praktisch das, was wir bekommen dafür, dass wir das Produkt aufsetzen, dass wir das Produkt pflegen, dass das Produkt angeboten wird, dafür, dass Adrian und ich unsere Arbeit machen etc. Das ist das, was 21 Shares bekommt. Dann hast du eben noch den Spread. Das heißt, das ist der Geldbriefkurs, also Einkaufskurs und Verkaufskurs, den der Makler an der Börse bekommt. Und ansonsten gibt es natürlich noch, ich sag mal, individuelle Kosten. Das heißt, wenn du bei deiner Bank ein Depot hast, musst du vielleicht Depotgebühren zahlen, wobei das ja auch schon relativ selten ist. Gibt es ja kaum noch, wenn du vielleicht dort noch eine Ankaufs- und Verkaufsgebühr hast. Aber im Wesentlichen ist es praktisch die TIA für das Produkt und es ist der Spread, also der Geld- und Briefkurs an der Börse.
Adrian, vielleicht mal eine Frage, die auch viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Was würdest du denn sagen, wie viel Krypto gehört denn in so ein normales Portfolio in 2026? Und hat sich deine Antwort vielleicht auch durch die aktuelle Bärenmarktsituation verändert?
Ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, wir sind eigentlich der gleichen Meinung seit mehreren Jahren. Also uns ist natürlich bewusst, dass man das Ganze im Multi-Asset im Multi-Asset-Winkel anschauen muss. Sprich, Bitcoin oder Crypto-Assets machen eben nur einen kleinen Prozentsatz oder sollten einen kleinen Prozentsatz des Gesamtportfolios ausmachen. Wir machen natürlich sehr viele Analysen bezüglich Portfolio-Thesen und es kommt eigentlich immer was zwischen 1-5% heraus. Und das ist mittlerweile auch immer mehr das, was viele andere predigen, weil man hier eben ganz schön sieht, dass die risikoadjustierten Renditen sich erhöhen. Was wir am wichtigsten finden, ist das sogenannte Rebalancing, also die Neugewichtung, was im Endeffekt so diese Volatilität von Bitcoin ein bisschen herausnimmt und man eben die Upside, also die Preisanstiege mitnehmen kann und dort eben dann immer im Bullenmarkt eben rausverkauft. Und das spiegelt sich dann positiv aufs Gesamtportfolio nieder. Wie es sich über die Jahre verändert hat, wir sehen immer mehr zwischen diesen 1-5%, vor allem auf der sogenannten Execution-Only-Basis, sprich, wenn Kunden aktiv fragen, ich möchte das mit ins Portfolio aufnehmen. Wo wir meiner Meinung nach noch ganz am Anfang sind, ist auf der diskretionären Seite, sprich wirklich, dass große institutionelle Investoren hier das mit ins Model-Portfolio aufnehmen, ja. Und dann auch zwischen ja einen kleinen Prozentsatz eben beimischen. Hier sind wir wirklich, wirklich noch ganz am Anfang. Was Fluch und Segen ist natürlich, ich weiß, wir sagen seit Jahren, die Institutionen kommen. Ich kann es auch nicht mehr hören. Aber die Upside ist eben, dass wir hier noch so gut wie bei 0% sehen, was ja. das angeht.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, wenn wir da nahezu 5% hätten, dann würden wir wahrscheinlich bei anderen Kursen im
Bitcoin
stehen und hätten da ganz andere Effekte höchstwahrscheinlich. Aber ja, Oliver, tu alles, ja.
Ja, ja. Aber das Wichtige ist, und das erzählen wir auch, gerade wenn ich mit Adrian unterwegs bin, da sind wir uns ja zu 100% einig, dass wir potenziellen Investoren sagen, fangt einfach an. Also es ist jetzt nicht die große Rolle, ob ihr jetzt 1% oder 5% nehmt, aber wichtig ist, dass ihr anfangt. Das ist, was ich vorhin eingangs auch sagte, nicht als Thema auf dem Schreibtisch liegt und man sagt, gucke ich mir irgendwann mal an, weil irgendwann ist dann halt irgendwann mal der Kurs auch wieder weggelaufen. Also von daher, fangt einfach an, nehmt es ins Portfolio und ist was anderes, wenn man jeden Tag sich anschaut, wie hat sich's entwickelt, wie passt es in mein Gesamtportfolio, was macht ein Investment, ist was anderes als, wie gesagt, wenn man immer nur Theoretisches vor sich herschiebt und sagt, mache ich irgendwann mal. Also das ist uns wichtig.
Ja. Dann habt ihr noch was ganz Spannendes in der Produktauswahl mit drin, was so, glaube ich, auch nicht viele andere haben da draußen. Das ist ein Staking-ETP, also Rendite auf Krypto. Im Depot klingt fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Also wo ist da der Haken? Wie ist das Produkt aufgesetzt? Und was hat so ein Investor eigentlich davon, in sowas zu investieren bei euch?
Also es ist nicht nur ein Produkt, sondern sind mehrere. Also wir haben eine ganze Familie, die sich mit dem Thema Staking beschäftigt. Und wir schreiben es auch immer Produktklarheit. Also wenn es auf der Blockchain möglich ist und wenn wir es auch machen, steht es immer im ETP-Namen auch mit drinne. Also immer, wenn es möglich ist, dann findet man auch das Wort Staking im ETP-Namen. Ich erkläre es immer so, wenn jemand das noch nie gehört hat, sage ich, es ist wie eine Dividende bei Aktien. Du bekommst halt die Performance von Aktien und bekommst noch einen Zusatzertrag, sprich die Dividende. Und hier ist es ja ähnlich, dafür, dass ich einen Teil leiste, um das Krypto-Ökosystem oder sprich eine einzelne Blockchain am Laufen zu halten, bekomme ich eben einen Reward und das ist der Staking-Reward. Und den kann man eben bekommen, wenn man einen Staking-ETP von uns kauft. Und wie gesagt, wir haben mehrere. Dort, wo das möglich ist und dort, wo wir es auch machen können, dort bieten wir es auch an und dort können unsere Investoren auch von Staking profitieren.
Wir finden das Thema eben sexy, weil das eben über ein klassisches Produkt abgebildet wird. Jeder, der schon mal selber versucht hat zu staken, es ist von einer Blockchain zur anderen verschieden. Es ist nicht auf der technischen Seite nicht immer einfach zu staken und dementsprechend das ganz einfach über ein traditionelles Vehicle abzubilden. Das Ganze wird zurück in das Produkt reinvestiert und dementsprechend hat man eben eine extra Rendite, die auch oft eben die TER oder die Management Fees komplett kompensiert und das kommt eigentlich bei Investoren, auch bei traditionellen Investoren immer extrem gut an.
Lass uns mal so ein bisschen auf die Bitcoin-ETF-Flows generell sprechen, wie so der Markt ausschaut. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie seit Allzeithoch, sind wir knapp 50%, teilweise mehr, mal weniger unter dem Allzeithoch. Die letzten Monate waren, glaube ich, und Wochen auch super herausfordernd für für Anbieter von Bitcoin-ETFs als auch sicherlich auch für ETPs in Europa. Wie nehmt ihr das gerade wahr? Also ist jetzt gerade so dieses institutionelle Geld, was die sogenannten Weak Hands hat, und auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die Wale wieder echt gut akkumulieren, also die großen Investoren, die meist auch schon lange mit dabei sind. Ich dachte jetzt eigentlich, dass sich das Momentum dreht. Wir hatten ja jetzt seit dem 14. Juli, schau mir gerade mal die Bitcoin-ETF-Flows aus den Staaten an, hatten wir tatsächlich fast eine Woche nur Zuflüsse, ja, insgesamt. Und jetzt tatsächlich 23., 24. und 27. wieder so eine knappe halbe Milliarde, ein bisschen darunter Outflows. Also wie nehmt ihr das gerade so wahr? Wie denkt ihr, dass sich der Markt jetzt entwickelt? Haben wir da schon das Bottom ausgebildet? Oder wir sehen ja auch BitMEX, BitMart, ja, immer wenn Börsen von den Märkten verschwinden, hat sich in den letzten Zyklen gezeigt, dass es eigentlich fast Bottom war. Also wie nehmt ihr das gerade so wahr und wie interpretiert ihr das?
Vielleicht fangen wir mal mit den Flows an, weil es natürlich sehr spannend ist, und ich glaube, da hast du absolut recht. Natürlich gibt es einige auch traditionelle Investoren, die sogenannte Weak Hands haben und vielleicht das erste Mal in Krypto oder in Bitcoin investiert haben, von der Volatilität abgeschreckt worden sind und dementsprechend abverkauft haben. Ein weiterer Teil, das ist ganz wichtig zu verstehen, auch bei den ETFs, ist der sogenannte Basis Trade. Also es gibt ja noch die Bitcoin Futures, die gehandelt werden, also die synthetischen Produkte, und die sind nicht immer hundertprozentig gleich mit dem Bitcoin-Preis. Also die traden oft bei einem Premium oder einem Discount, und hier gibt es einen sogenannten Basis Trade, wo man eben versucht, oder große Hedgefonds eben die Differenz zwischen den Future-Preisen und den Bitcoin-Spot-Preisen ein Gewinn raus zu generieren. Und diese Basis ist wichtig zu beobachten, weil je größer die wird, desto größer die Incentivierung für diese Hedgefonds, eine große Position in ETFs aufzunehmen. Was sie im Endeffekt machen, sie kaufen Bitcoin-Spot-ETFs und verkaufen CME-Futures zum Beispiel und können so im Endeffekt ohne Risiko auf Bitcoin eben die Differenz rausgewinnen. Und das, wenn der Bullenmarkt ein bisschen in Fahrt ist und die Basis groß ist, dann sehen wir immer sehr große Zuflüsse, aber auch Abflüsse, wenn das Ganze zu eng wird. Was ich ganz spannend finde, ist, ja, Juni war natürlich sehr hart. Wir hatten fast 5 Milliarden in Netto-Ausflüssen. Aber wenn man ein bisschen herauszoomt, ist es so, dass, klar, der Bitcoin-Preis ist 50% vom Allzeithoch entfernt. Die ETF-Bitcoin-Bestände sind jedoch nur um 10% nach unten gefallen. Also das zeigt ganz klar, dass traditionelle Investoren hier dann doch durch diese Volatilität halten und nicht unbedingt alle abverkaufen. Und es ist noch um einiges spannender in Europa, weil hier haben wir seit Oktober fast 2 Milliarden an Nettozuflüssen gesehen. Also hier kaufen im Endeffekt traditionelle Investoren eher hinzu oder bauen sich eine Bitcoin-Position auf. Und mir geht es nicht mal um die Größe der Flows, sondern wirklich ums Timing, dass man ganz klar sieht, okay, viele dieser Traditionellen fangen jetzt ganz langsam an, vielleicht mit Dollar-Cost-Averaging sich eben zu positionieren.
Ja. Was würdest du da sagen für Privatinvestoren? Ist so der DCA-Ansatz, Sparplan-Ansatz so der richtige? Oder was würdest du da aus deiner Sicht als den bestgewähltesten Ansatz für Privatinvestoren sehen?
Ich bin keine Anlageberatung, aber rein aus meiner Sicht ist das die einfachste Investmentstrategie. Das Werteversprechen von Bitcoin ist langfristig. Ich weiß, es ist immer so gegensprüchlich für so ein volatiles Asset, wo sehr viele Leute sehr viel Geld machen wollen. Aber nichtsdestotrotz, das Werteversprechen ist eben langfristig. Und es ist eben schwer, kurzfristig zu sagen, okay, wo geht die Reise hin, wo geht der Preis hin? Dementsprechend Dollar-Cost-Averaging ist einfach das Einfachste, um sich eine Position aufzubauen. Und auch im jetzigen Stand, wir glauben an eine Bodenbildung, die wir momentan sehen. Das heißt nicht, dass wir den Tiefstand hier ausrufen, weil vor allem über die nächsten Wochen und Monate könnte es nochmal nach unten gehen, ja. Könnte aber auch nicht so sein. Und eben um diesen Punkt eben zu vermeiden, weil keiner hat natürlich eine Kristallkugel, ist der Dollar-Cost-Averaging-Approach einfach der einfachste und der beste Weg, um sich hier langsam hineinzukaufen.
Ich meine, im Sparplan ist natürlich auch das Schöne, was Adrian ja gerade angesprochen hat, egal ob der Kurs jetzt unten ist oder oben. Man freut sich natürlich für seinen Bestand, wenn es nach oben geht, und wenn es nach unten geht, kriegt man eben über den Cost-Average-Effekt mehr Anteile für seinen fixen Betrag. Ja. Und ich persönlich halte es so, also Sparpläne finde ich super, habe ich auch jede Menge. Und wenn der Kurs nach unten geht und ich sage, wenn ich was weiterhin haben will und ich glaube dran und ich habe es beim höheren Kurs gekauft, dann natürlich, sofern das Portemonnaie es hergibt, dann kaufe ich eben weiter nach oder kaufe neu dazu, ja.
Ja, das ist halt auch immer das generell Wichtige beim Investieren, dass du noch liquide Cash-Positionen hast, ja, dass du immer noch mal nachleben kannst. Also was ich dann tatsächlich immer mache, ist, dass ich dann Stück für Stück, wenn ich sehe, wir hatten jetzt so einen 50% Cut und den habe ich ja nicht nur einmal bisher in meiner Laufbahn im Krypto-Ökosystem gesehen, dann war es eigentlich immer ein ganz guter Moment, um nochmal Positionen wieder aufzubauen, ja, und wenn wir dann den absoluten Hype erlebt haben, dann war ich eigentlich immer ganz gut beraten, dann ein Stück weit mal ein paar Positionen abzuverkaufen und so mir immer wieder einen guten gemittelten Einstiegspreis zu holen.
Ja.
Ich finde es aber spannend, wenn Leute noch drüber sprechen, dass Bitcoin oder Bitcoin vor allem ein volatiles Asset ist. Wir haben jetzt vor kurzem gesehen, HP-Quartalszahlen, 30% Minus, ja, also das ist so, wo ich dann immer nur schmunzeln muss, und auch in meinen Vorträgen, wenn ich so auf solchen traditionellen Messen unterwegs bin, ist das dann immer so mein K.O.-Argument und schnapp mir dann immer so aktuelle Aktienbeispiele, ja, das ist immer ganz
absolut, cool. Nein, es täuscht auch wirklich, weil viele noch im Hinterkopf haben, diese hohen Volatilitätszahlen, die wir in der Vergangenheit mal haben, ja. Aber jeder, der sich da mit aktuellen Zahlen beschäftigt, der wird sehen, dass das sehr, sehr stark nachgelassen hat, und dass die Volatilität, die immer noch hoch ist, keine Frage, aber sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Beispielsweise, wir haben ein Produkt, wo wir uns die 360-Grad-Volatilität anschauen, das ist unser Bolt, also wo wir Bitcoin und Gold zusammen in einem positionieren, und da schauen wir uns die 360-Grad-Volatilität an, und da hat sich Gold, weil es natürlich die letzten Monate sehr volatil geworden ist, und Bitcoin, was sehr, sehr stark zurückgelaufen ist, hat sich schon sehr, sehr nah aneinander angenähert, insbesondere für diese beiden Asset-Klassen. Also man muss sich wirklich anschauen, also ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, 360-Tage-Volatilität beim Bitcoin war unter 40. Und das ist ja schon ein dramatischer Rückschritt von den ehemals extrem hohen Volatilitäten.
Im positiven Sinne, dramatisch.
Absolut. Ja, im positiven Sinne. Ja.
Ja. Adrian, jetzt ist es so, du hast ein Research-Team im Hintergrund bei dir. Darf ich fragen, wie groß das ist? Wie kann man sich das vorstellen?
5 Leute.
Okay. So, jetzt hat nicht jeder 5 Leute zu Hause sitzen, die den ganzen Tag Krypto und Bitcoin sich hoch und runter anschauen. Also ich hätte es auch ganz gerne. Aber was sind so die Themen, gerade wenn ich mich mit dem Thema Krypto auseinandersetze, was sind so die Kennzahlen, die ihr euch jeden Morgen anschaut? Was ist vielleicht so die Secret Source, die ihr habt an Zahlen, Daten, Fakten, Quellen? Kannst du da mal so ein bisschen Insight geben, was sich vielleicht auch jemand, der normal investiert, regelmäßig anschauen sollte aus deiner Sicht?
Der wichtigste Chart, den Chart, den ich mir am Morgen anschaue, ist der Preischart. Weil er spiegelt natürlich schon sehr viel wider, wie sich der Markt im Endeffekt fühlt, wie das Sentiment aussieht und welches Momentum auch momentan stattfindet. Deswegen Preis ist natürlich immer die Nummer 1. Aber dann haben wir intern natürlich auch viele, wir schauen auf Makrodaten. Es ist wichtig zu schauen, okay, wie verhalten sich die Zinserwartungen, wie sieht es bezüglich den traditionellen Yields aus, weil das einen starken Einfluss auf den Kryptomarkt hat. Aber dann auf der kryptonativen Seite sehr viele On-Chain-Daten, also Blockchain-native Daten, die wir für wichtig halten. Und um mal eine zu nennen, wäre zum Beispiel der sogenannte Realized Price, wieder ein englischer Begriff, aber im Endeffekt ist es nichts anderes wie der die aggregierte Einstandspreis des gesamten Bitcoin-Netzwerks. Und das hat über die letzten Jahre immer so als Supportlinie gegolten, und dementsprechend auch jetzt sehen wir eben das ein bisschen so als diese Multi- mehr, also diese Supportlinie für den Trend, der momentan sich langsam, der ist momentan langsam die Bodenbildung macht.
Ja, okay. Das heißt, da schaut ihr euch das an, was eigentlich seit Beginn von Bitcoin die durchschnittlich realisierten Preise wären.
Ganz genau.
Bitcoin-Halter. Und das
Richtig.
Ist dann immer so ein Stück weit der Indikator für, da bildet sich das Bottom. Kann man das auch statistisch so nachweisen über die letzten Zyklen? Also habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber wird wahrscheinlich dann so sein, richtig?
Ist so, dass es natürlich nicht perfekt perfektes Preisniveau, aber immer um den Dreh rum bei diesem Realized Price, wo sich so langsam die Bodenbildung formt.
Ja.
Der Beruf ist ziemlich spannend, weil natürlich, und ich beschreibe es immer so, wenn was mit bei einer Aktie passiert, nehmen wir an, es passiert irgendwas bei Tesla mit eins der Autos, dann hat es nicht wirklich einen Impact auf die Aktie selber. Also klar, vielleicht geht der Preis nach oben oder nach unten, aber operationell betrifft es nicht wirklich die Aktie. Bei Blockchains ist es anders. Also bei unseren Produkten, wenn zum Beispiel eine Fork stattfindet, also sich die Blockchain aufspalten sollte, oder wenn es einen sogenannten Airdrop gibt, dann hat es einen direkten Impact auf unsere Investmentprodukte. Und das Ganze muss gemanagt werden im Hintergrund. Und dementsprechend bedarf es hier auch das Research-Team, weil wir natürlich auch rein von der technischen Seite immer up to speed sein müssen. Was sind die momentanen Trends? Was findet statt? Könnte hier eine Fork stattfinden? Wie managen wir das Ganze? Und dafür bedarf es eben ein ganzes Team. Und ja, das geht also wirklich ganz vom Backend, vom Backoffice bis natürlich zu den Kunden, wo wir dann eher über Trends reden wie Tokenisierung, Stablecoins. Da gibt es so viele Themen eben, und ganz ehrlich, alleine hätte ich keine Chance, das alles abzudecken.
Ja. Wie ist das ganze Thema KI da aktuell? Wie siehst du das für euren Research? Wie kannst du da aus einem 5-Mann-Team jetzt vielleicht ein 15-Mann-Team ohne weitere Headcounts machen? Wie siehst du das aktuell?
Extrem wichtig. Also Recherche oder um eben Daten zu analysieren, Daten zu sortieren, um Graphen zu erstellen, Präsentationen. Also die Produktivität hat einen extremen Boost erfahren, auch durch die KI, muss man wirklich sagen. Wenn man das Ganze hier mit Excel verbindet, die ganzen Analysen zu machen, es geht so viel schneller im Endeffekt. Oder auch Fehler zu finden. Dementsprechend auch hier bei uns ist es täglicher Gebrauch.
Ja, cool. Bei dir, Olli? Du auch?
Ja, es ist ähnlich wie Adrian gerade sagte, also eine Präsentation zu erstellen geht natürlich mit Hilfe von der KI, also von einem neuen Mitarbeiter, wenn man es mal so nennen darf, geht natürlich sehr viel schneller. Und was früher in einer Vielzahl von Stunden Interns gemacht haben oder wo man selber länger dran gesessen hat, das geht jetzt natürlich sehr viel schneller. Und Adrian hat es gerade gesagt, das Zauberwort ist Produktivität. Also wichtig ist, dass man keine Angst vor KI oder auch auf unser gesamtes Thema bezogen von neuen Technologien hat, sondern dass man sie versteht und dass man sie auch nutzt. Ganz wichtig.
Das Einzige, was länger dauert, sind E-Mails schreiben. Irgendwie viele Leute, die schreiben mittlerweile auch E-Mails mit der KI und die lesen sich alle gleich. Deswegen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie Rechtschreibfehler oder Umgangssprache in den E-Mails sehe. Deswegen, wenn sich jemand bei mir meldet, dann bitte mit Fehlern in der E-Mail.
Wird die KI dir sicherlich auch mit einbauen, wenn es...
Genau, ich wollte es ja sagen, du machst dann wieder Humanize It oder so.
Ja.
Genau, so Reverse Engineering. Ja, sehr cool. Wir waren eben schon mal kurz bei Preisen und bei Bodenbildung, was natürlich für alle spannend ist. Und ja, du hast die Glas- oder Kristallkugel nicht dabei, Adrian, aber was ist so deine Einschätzung bis Ende des Jahres? Ich höre von 150 bis 80.000 sehr, sehr viel, manche auch noch darüber. Gibt verschiedene große Investmenthäuser, die so um die 100, 120.000 liegen. Wie schätzt ihr das für euch ein, so grob und natürlich keine direkte Anlage oder jetzt Empfehlung, das so umzusetzen, aber was ist so euer Preisziel für dieses Jahr intern?
Also wir denken auch, dass wir uns so langsam an die 100.000 wieder herantasten werden. Also wir sehen viele potenzielle Katalysten und auch Rückenwinde. Rein auf der Makroebene, natürlich der Krieg, der zieht sich hin, wird aber nicht für ewig weitergehen. Das Ganze sollte auf der Makroebene natürlich ein bisschen den Druck von den Ölpreisen wegnehmen, auch von der Inflation, und dementsprechend früher oder später kommen die Zinssenkungen. Das ist nur die Frage der Zeit.
Ist es so? Und weil es wird ja gerade, wenn ich mir, sorry, dass da so reingrätsche, aber das hatten
gerne.
Wir erst in der Podcast-Aufnahme, da haben wir uns angeschaut auf Polymarket, wie die Wahrscheinlichkeit ausschaut. Also wir hatten ja, seitdem Walsh dabei ist, keine Zinssenkung. Und es wurde ja gemutmaßt, der wird jetzt da installiert und Trump sagt, bitte Zinsen senken, und da werden die Zinsen gesenkt. Das war natürlich nicht der Fall. Er selbst ist eigentlich auch nicht der Typ, der die Politik so fährt, dass er einfach Zinsen senkt und danach funktioniert alles wieder auf magische Art und Weise. Und wenn man sich Polymarket anschaut, die Wahrscheinlichkeiten, dass überhaupt Zinsen gesenkt werden, die ist gen Null gefallen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Rate-Hike dieses Jahr kommt, die ist auf 70% und teilweise darüber gegangen. Jetzt ist natürlich Polymarket auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zumindest immer schon mal eine ganz gute Indikation, was passiert gerade, und Leute setzen halt Geld da drauf. So, wie schätzt ihr das gerade ein? Ich bin da gerade sehr zurückhaltend, dass dieses Jahr überhaupt noch was mit den Zinsen, sagen wir mal, in die positive Richtung, und damit meine ich Zinssenkung oder Stabilität der Zinsen, dass es bleibt. Also ich gehe auch eher von Zinssteigerung minimal aus.
Absolut. Also erstmal, man muss Kevin Walsh auch verstehen. Der Zinssenkungen in den Krieg zu erwarten, wäre politischer Selbstmord, meiner Meinung nach. Dementsprechend rein makroökonomisch muss er natürlich die Zinsen bei diesem Level und bei diesem Niveau erstmal halten. Alles andere, dann wäre er wirklich die Marionette von Trump, wenn er hier auf einmal reinkommt und die Zinsen direkt senkt. Ja. Weil rein ökonomisch macht es natürlich keinen Sinn. Die Ölpreise bei 100, über 100, extremer Druck auf die Inflation, und dementsprechend kann er das momentan nicht machen. Früher oder später wird die Inflation aber nach unten kommen, und die Zinserwartungen, die können sich so schnell drehen. Erwarten wir Zinssenkungen dieses Jahr? Schwer zu sagen, aber ich würde vor allem im nächsten Jahr, wenn sich der Krieg langsam auflöst, dass auch Kevin Walsh endlich die Schere herausholt und die Zinsen nach unten drückt. Was auch wichtig für Katalysatoren sind natürlich ETFs. Adoption nimmt weiterhin hinzu. Die Institutionen kommen, ich sag's leider nochmal, aber es braucht einfach eine Zeit. Man muss sich vorstellen, und wir kämpfen damit auch intern. Es gibt so viele Compliance-Teams, Risk-Manager, die haben sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Jetzt können sie investieren über die ETFs und die ETPs, aber es braucht Überzeugungskraft, und es dauert auch einfach. Warum würden sie ihren Job solchem Risiko aussetzen? Dementsprechend gibt es eben intern auch ganz viel Arbeit und Aufklärung, die gemacht werden muss, damit es letztendlich zu einer Investition kommt. Aber das langfristig als Trend sollte dem Bitcoin-Preis natürlich auch zuführen. Und der größte ist die Rotation aus KI. Also ich sage nicht, dass wir in einer Bubble sind, aber der KI-Trade, klar hatten wir kleinere Rücksetzer in den letzten Wochen, aber wenn man sich die Charts einfach anschaut, früher oder später muss es zu einer Konsolidierung kommen. Ich sag nicht eine volle Korrektur oder ein Crash, aber es muss konsolidieren, und dann werden Investoren sich auch umschauen für ja attraktive relative Opportunitäten, und hier steht Bitcoin natürlich ganz, ganz oben, und das verbunden mit dem nächsten Halving, das kommt, das wieder anfängt, das so ein Narrativ aufzubauen. Wenn man das alles in den Mixer macht, dann sind wir eigentlich sehr optimistisch oder vorsichtig, aber optimistisch, ja, dem Jahresende zugewandt und glauben, dass wir ja Richtung 100.000 wieder gehen. Was verrückt klingt, verstehe ich, aber wir dürfen nicht vergessen, das letzte Mal, als wir von 60.000 auf 100.000 gegangen sind, hat es gerade mal 2-2,5 Monate gedauert, weil im Kryptomarkt, wenn sich das Ganze mal umdreht, das Momentum wieder aufbaut, dann geht das Ganze auch sehr, sehr schnell.
Ja. Und die Daily Press wieder darüber berichtet, dass Preise steigen und alle dann dazukommen.
Dann kommt wieder das Flywheel und dann springen alle drauf und dann geht das Ganze eben sehr, sehr schnell.
Ja, ist so dieses genau, also wenn, immer mit den zwei Türen oder den zwei Ständen. Ja, der eine bei 60.000 ist keiner da und bei 100.000 stehen sie wieder alle vor der Tür. Ja.
Deswegen ist auch ein großer Part von dem, was wir momentan machen. Wir sprechen sehr, sehr viel mit Investoren, weil wir sagen, wenn wir wieder bei 120 sind, dann steht jeder wieder vor der Tür. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir jetzt eben mit potenziellen Investoren oder auch mit bestehenden Investoren sprechen, ja, weil wir sagen, es gibt verschiedene Faktoren, die wir uns gerade angeschaut haben, verschiedene Katalysatoren, woran es jetzt hängt, woran es aber auch in Zukunft, sage ich mal, beitragen kann, dass es wieder nach oben läuft. Und da sagen wir, wenn ihr es doch gut findet und wenn ihr euch dafür interessiert, dann sind wir jetzt sicherlich, wie Adrian vorhin ja auch gesagt hat, an der Bodenbildung dran. Und wenn man jetzt dann mit einer langfristigen Sicht einsteigt, dann kann man sich sicherlich jetzt ganz günstig kaufen. Und wichtig ist, dass es eben nicht erst dann passiert, wenn wir wieder bei 80, 90 oder 100.000 sind, weil dann kommen wir schon wieder näher an einen möglichen Rückschlag ran. Also deswegen sprechen wir ganz viel mit Investoren und sagen, wenn es euch interessiert, wenn ihr es schon habt und wenn ihr es vielleicht verbilligen wollt oder wenn ihr überlegt einzukaufen, dann macht es vielleicht in Schritten. Also fangt jetzt an, wenn es nach unten nochmal gehen sollte, was wir zu einer kleineren Wahrscheinlichkeit annehmen, wie Adrian ja sagte, dann kann man halt nochmal nachkaufen. Aber ansonsten seid ihr zumindest schon dabei oder habt es jetzt auf einem vielleicht relativ niedrigen Level noch einkaufen können.
Ja. Ich würde aber noch gerne ein paar Worte zu einfach den Altcoins sagen, weil natürlich haben wir uns hier wirklich auf Bitcoin konzentriert. Ich möchte aber jetzt nicht als Megabull bezüglich Bitcoin rüberkommen. Bei den Altcoins, da sind wir ein bisschen bedachter. Also wir glauben, dass viele der Altcoins sich von diesem Bärenmarkt nicht erholen werden. Klar, die Liquidität wird früher oder später zurückkommen, aber um einiges selektiver. Und auch hier sehen wir noch viele Projekte, die vielleicht potenziell überbewertet sind oder hoffentlich auch irgendwann aussterben, weil die Fundamentaldaten es einfach nicht unterstützen. Also hier gibt es Smart Contract Platforms, Layer Ones, die vielleicht 8 aktive User haben, aber immer noch milliardenschwere Bewertungen und das lässt sich einfach nicht vereinbaren. Und dementsprechend müssen Investoren, wenn es um die Altcoins geht, was wir eher wirklich als Technologieaktien sehen oder Venture Investing, müssen Investoren wirklich auf die Fundamentaldaten schauen, die aktiven User, das Volumen, die TVL, also ganz viele Indikatoren, um zu schauen, ob fundamental hier wirklich was dahinter steht.
Mhm. Jetzt könnt ihr natürlich die fiese Frage stellen und fragen, wen siehst du da, der da rausfallen könnte?
Ja, es gibt einige, ich sag das gern, weil ich bin nicht Teil des Sales-Teams, ich kann mir meine objektive Meinung äußern. Ja. Für viele Chains sieht es eher schlecht aus. Polkadot ist einer der besten Beispiele, wenn man sich die Nutzerzahlen eben anschaut, die Liquidität anschaut, die AUM, die auf der Plattform gehandelt werden, ist nicht viel. Und entweder gibt es hier eine 180-Grad-Drehung und wirklich eine klare Adoption, aber Stand heute sieht es nicht so rosig aus.
Also wenn ich auch schaue, Polygon, wenn wir uns Polygon anschauen, wie die gehypt worden sind in dem ganzen NFT-Hype, NFT-Membership, Case nach Case nach Case für PR-Zwecke. Und die Realität zeigt mir jetzt auch gerade ein anderes Bild. Das hätte man damals wahrscheinlich nicht vermutet. Also ich glaube, da können wir noch eine Reihe mehr an noch irrelevanteren und noch unbekannteren Chains aufzählen. Aber umso spannender, dass sich natürlich dann so Themen wie Hyperliquid dann jetzt tatsächlich entwickeln, wo wieder ganz andere Möglichkeiten und auch eventuell so eine Art Partizipation der einzelnen Tokenhalter dann auch tatsächlich mit abzeichnet, wo man ja sagen kann, okay, also irgendwo ein Geschäftsmodell und man bekommt, wenn das Geschäft gut läuft, auch seinen Teil davon ab. Also das kann man ja fast schon wieder so ein Stück weit mit dem klassischen Asset einer Aktie vergleichen und dann wird schon wieder greifbarer. Ist natürlich hochrisikoreich, ja, auch risikoreicher wahrscheinlich auch als eine klassische Aktie, aber da wird es, glaube ich, so ein Stück weit verständlicher für traditionellere Investoren, ne? Am Beispiel von Hyperliquid, könnte ich mir vorstellen, ja.
Ah, absolut richtig. Also Hyperliquid ist das beste Beispiel. Wirklich eine Plattform, die fundamental momentan stark aufgestellt ist. Also fast 1 Milliarde an Transaktionsgebühren jährlich generiert. Und das Ganze eben, ja, 99% davon eben für Token-Buybacks benutzt werden, also sogenannte wie Aktienrückkäufe. Und dieses Businessmodell ist nicht nur von den Token Economics Hut aufgebaut, es ist auch sehr greifbar für traditionelle Investoren, ja, und einfach zu verstehen. Und dementsprechend hat Hyperliquid eben so viel Erfolg momentan.
Ja, und ich finde es da sehr, sehr spannend, warum Uniswap es damals nicht hinbekommen hat, das einfach besser hinzubekommen, seine Tokenhalter dazu partizipieren zu lassen. Gab es ja immer wieder Ansätze dafür, die nie so wirklich durchgegangen sind. Eigentlich schade. Aber ja, so verändert sich da auch dann das Momentum dann von so einer Chain. Ja. Ja, sehr spannend zu hören. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, wir sind knapp über die Stunde hinweg, doch länger geworden, als ich gedacht hätte. Aber lasst uns noch mal kurz darüber sprechen, wenn eure Kinder in 10 Jahren euch fragen, was habt ihr 2026 mit eurem Geld gemacht? Was wäre da konkret eure Antwort?
Adrian, willst du starten?
Was ich 2026 mit meinem Geld gemacht habe, ja, natürlich den Großteil habe ich investiert. Teil davon natürlich in Bitcoin, aber auch ganz viele andere Assets. Ich finde einfach, die Investitionskultur ist ganz, ganz wichtig. In Amerika funktioniert das sehr, sehr gut. In Deutschland oder in Europa hinken wir hier ein bisschen hinterher. Und dementsprechend würde ich meinem Kind von früh ab eben predigen, zu investieren, zu diversifizieren und monatlich eben immer was auf die Seite zu sparen. Aber auch das Leben zu genießen und dementsprechend regelmäßig in den Urlaub gehen oder das Ganze für Sport und Gesundheit auszugeben.
Ja, ich sage auch immer meinem Sohn, wenn die Oma immer sagt, hier, da hast du 10 Euro, kannst du sparen, dann sage ich, nein, wir sparen nicht, wir investieren.
Sehr gut.
Nee, sehr, sehr schön gesagt, kann ich mich auch nur anschließen, kann ich nicht viel anderes zu beitragen. Ich würde sagen, wichtig ist, dass man investiert, klar, keine Frage, dass man diversifiziert, das muss natürlich jeder für sich rausfinden, was und wie er investieren möchte. Ich finde, wie gesagt, Bitcoin sehr, sehr spannend und deswegen nimmt Bitcoin höheren Anteil in meinem Portfolio ein. Aber wie gesagt, Diversifikation haben wir alle mal gelernt und ist ja auch durchaus sinnvoll, also dass man nicht alle Eier in einen Korb legt. Deswegen Diversifikation und Adrian hat es sehr, sehr schön ergänzt, aber bitte neben dem ganzen Investieren natürlich auch nicht vergessen, wozu Geld da ist, nämlich dass man es neben dem Investieren natürlich auch ausgeben soll und Spaß haben soll und sich das eine oder andere auch mal gönnen darf.
Ja, sehr gut, sehr gut. Schöner Schlusssatz. Erstmal vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr mit dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Adrian, du warst erst gerade vor kurzem im Urlaub, also von daher danke auch für deine Spontanität. Ja, ich hoffe, für alle war ein bisschen was dabei, ein paar Insights. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, haut es uns gerne in die Kommentare. Schickt uns aber auch gerne eine E-Mail einfach an info@erik, hätte ich fast meine persönlich von damals gesagt, info@kryptonerds.com natürlich. Und wir packen auch natürlich alles in die Shownotes rund um 21 Shares, die Links zu den LinkedIn-Profilen von Adrian und Oliver. Das heißt, wenn ihr dort Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei den Kollegen melden. Wenn ich ein direktes Intro machen soll, sagt auch gerne Bescheid. Und damit bleibt immer neugierig und bullisch und eine schöne Woche und alles Gute euch. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank.